Josias, genannt Josi, ist eine richtig coole Socke. 16 Jahre alt und er ist ein sogenanntes Froki. Wisst ihr, was ein Froki ist? Ein frommes Kind. Also ein Kind, was in einer christlichen Familie aufgewachsen ist und er hat da richtig Glück gehabt. Da wird nämlich der Glaube fröhlich, engagiert, überzeugt gelebt. Und von klein auf war auch Gemeinde für Josi eine Selbstverständlichkeit. Er hat so die ganze fromme Karriere durchlaufen, von Kindergottesdienst, Kinderstunde, Jungschar, biblischer Unterricht, Teenkreis und seit neuestem jetzt im Jugendkreis. Aber als er 14 war, da ist bei Josi was passiert. Auf einer Freizeit, da ist ihm Jesus begegnet. Wir braven Pietisten würden sagen, er hat sich bekehrt. Und es war vorher schon so, dass Josi sich eigentlich an keinen Moment in seinem Leben erinnern konnte, wo Jesus nicht real gewesen wäre, wo er nicht irgendwie dazugehört hätte. Aber bei dieser Begegnung mit 14 auf dieser Freizeit, da hat sich was verändert. Da ist aus diesem Selbstverständlichen was Besonderes geworden. Da hat er gemerkt, dieser Gott lebt und dieser Gott hat Interesse an ihm. Und dieser Gott, er, der liebt ihn. Und das hat bei Josi, man könnte sagen, alles verändert. In dem Moment ist er so richtig abgegangen. Der hat sein Zimmer durchforstet und hat sämtliche Musik von seinem Handy, von seinem Computer gelöscht, die er sich illegal runtergeladen hat. Nicht nur das, er hat sogar Musik gelöscht, die er legal erworben hat, aber wo er gemerkt hat, oh nee, die Texte, die passen nicht mehr zu meinem neuen Leben mit diesem Jesus. Er hat sogar den einzigen Gegenstand, den er in seinem ganzen Leben geklaut hat, hat er zurückgegeben und hat sich entschuldigt. Also Josi will ganze Sache mit Jesus machen und das merkt man auch in der Gemeinde. Hat die Leitung einer Jungschargruppe übernommen, er hat sich in der Technik eingeklinkt, das findet er ziemlich cool, da am Mischpult rumspielen zu dürfen. Und vor allem ist er ein Lautsprecher geworden in seiner Gruppe. Er ist der, der die anderen anspornt, noch mehr ganze Sache mit Jesus zu machen. Er ist der, der in Diskussionen das Wort ergreift, der Straßeneinsätze organisiert, der Leuten vielleicht manchmal auch ein bisschen Druck macht, noch mehr für Jesus zu geben. Aber ich denke, wir sind uns einig, so jemanden wie Josi, den hat man gerne in der Gemeinde, oder? Das ist richtig cool. Jemand, der sagen kann, oh, Jesus, für dich tue ich alles. Und im Jugendkreis reden sie an einem Abend über Johannes 6, die sogenannte Brotrede, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und das regt die Jünger so auf, dass ein Großteil der Jünger von Jesus weggeht. Und dann fragt Jesus seine 12, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus antwortet, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Wir glauben und haben erkannt, nur du hast Worte ewigen Lebens. Und dieser Bibelvers trifft Josi in diesem Moment voll ins Herz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn so ein Vers auf einmal euch umhaut und er kapiert neu. Ja, wohin sonst, Jesus, soll ich gehen? Es ist nur bei dir gut. Du bist das Einzige, was ich haben will. Und er gibt sich Jesus nochmal neu hin und betet und lobt Gott. Total cool. Tolles Erlebnis wünscht man jedem. Ein paar Tage später ist Josi auf eine Party eingeladen und eigentlich geht er nur wegen Hannah hin. Hannah, so das Mädel, das er sehr cool findet und die ist da auch und er darf kommen, sind auch so ein paar ganz coole Leute da, aber er kennt wenig. Netter Abend, wird gegessen, getrunken, gelacht, Musik gehört, getanzt und auf einmal fängt man so in einer Runde, Josi ist dabei, fangen sie an Witze zu erzählen. Und wie das so ist, die Witze werden irgendwie immer schlüpfriger, wir gehen auf einmal auch gegen Ausländer und gehen auf einmal auch gegen Religion, gegen Gott. Und Josi bleibt so ein bisschen das Lachen im Hals stecken. Ja, das ist ja nichts, was er eigentlich machen will. Und dann guckt ihn Hannah so von der Seite an und sagt, ey, ist es für dich eigentlich okay, wenn wir hier so Witze über Gott machen? Du gehst doch da in diese Gemeinde oder diese Kirche da. Und Josi wird ganz warm und sagt, naja, es ist schon in Ordnung. Und ja, es ist schon okay. Aber irgendwie hören die Witze auf und der eine guckt ihn an, Moment mal. Du bist doch einer von den Spinnern, die ich da neulich in der Innenstadt gesehen habe, die Bibeln verteilt haben und die Leute angequatscht haben, oder? Und Josi kann gar nicht schnell sagen, dass er da nicht dabei war, auf keinen Fall. Dabei war er der, der die Idee hatte, der das Ganze organisiert hat. Aber die Stimmung ist immer weiter aufgepeitscht und es geht auf einmal gegen alles, was so mit Glaube und Kirche zu tun hat und der Missbrauchsskandal wird angeführt und was weiß ich nicht. Und irgendwann reicht's Josi und sagt, ey Leute, jetzt hört mal auf, ich gehe da ab und zu hin. Ja, aber so wichtig ist das Ganze doch überhaupt nicht. Danach ist die Luft so ein bisschen raus aus der Diskussion, die Party geht weiter. aber eigentlich ist es vorbei für Josi. Und auf dem Heimweg packt er es nicht. Wie konnte es so weit kommen? Letzten Freitag noch im Jugendkreis, ey, Jesus, für dich tue ich alles. Und jetzt ist fix und alle, es fließen Tränen und er ist völlig am Ende. Josi gibt's gar nicht. Also zumindest nicht genau so, wie ich ihn euch geschildert habe. Ich habe euch gerade den Predigttext erzählt, leicht modernisiert. Ich vermute, ein oder andere hat ihn vielleicht erkannt. Und das finde ich das Coole an der Bibel. Das sind keine abgedrehten Texte, die mit meinem Leben nichts zu tun haben. Diese Geschichte hätte sich doch jederzeit überall bei uns, vielleicht in deinem Leben, auch ereignen können, oder? Ich lese euch mal das Original vor. Da heißt Josi allerdings Petrus. Und ich habe den Text zusammengestöpselt. Das sind aus drei verschiedenen Kapiteln sozusagen zusammengesucht. Johannes hat da noch die Geschichte weitererzählt zwischendrin. Ich habe die Zwischengeschichten mal weggelassen, damit man die Geschichte im Ganzen vor Augen hat. Ich lese euch Texte aus Johannes 13 und Johannes 18 vor. Da fragte ihn Simon Petrus: Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm: Wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen, aber du wirst mir später folgen. Lass mich doch jetzt bei dir bleiben, bat ihn Petrus und beteuerte: Ich bin sogar bereit, für dich zu sterben. Da antwortete Jesus: Du willst für mich sterben? Ich versichere dir, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus, als er abgeführt wurde. Weil dieser andere Jünger mit dem Hohepriester bekannt war, ließ man ihn mit Jesus bis in den Innenhof des hohepriesterlichen Palastes gehen. Petrus blieb draußen vor dem Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohepriesters, wieder zurück, redete mit der Pförtnerin und verschaffte Petrus Zutritt. Die Pförtnerin fragte Petrus: Gehörst du nicht auch zu den Jüngern dieses Mannes? Nein, ich nicht, antwortete er. Die Männer der Tempelwache und die Diener des Hohepriesters hatten ein Kohlefeuer angezündet. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich, denn es war kalt. Petrus ging zu ihnen, um sich auch zu wärmen. Simon Petrus stand noch immer am Feuer und wärmte sich. Da fragte man ihn: Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Nein, ich bin es nicht, leugnete er. Aber ein Diener des Hohepriesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, meinte: Ich hab dich doch selbst im Garten bei ihm gesehen. Wieder stritt Petrus ab, Jesus zu kennen. Und im selben Augenblick krähte ein Hahn. Wie gehen wir mit Scheitern um? Wenn nichts anderes passiert hier doch, oder? Petrus versagt. Er bricht sein Versprechen. Er leugnet, den zu kennen, auf den er doch sein Leben aufbauen will. Und wie geht Gott mit Scheitern um? Was können wir heute aus dieser Geschichte lernen? Ich habe 4 kurze Blitzlichter für euch dabei mit 4 Punkten, was dieser Text uns heute noch zu sagen hat. Ich liebe Petrus. Ich glaube, ich habe das schon öfter hier gesagt, das ist mein Lieblingsjünger. Das ist der menschlichste von den 12. Das ist so ein Großmaul, der hat sein Herz auf der Zunge, der lässt seinen Worten aber auch Taten folgen. Das ist so ein Heißsporn, der will immer in der ersten Reihe mit dabei sein, wenn es für Jesus was zu tun, was mit ihm zu erleben gibt. Ich liebe Petrus, so cool. Und auch hier am Anfang der Geschichte, in diesem ersten Kapitel 13, was für ein Vorbild. Petrus lebt in ganz bewegten Zeiten, in ganz unsicheren Zeiten. Er spürt, die Stimmung kippt gerade. Seit 3 Jahren folgt er Jesus nach, ihm hinterher. Und er merkt, die Anfeindungen werden immer mehr, da braut sich was zusammen. Er weiß noch nicht, was da kommt. Aber eins ist klar, so wie es die letzten 3 Jahre gelaufen ist, Jesus hinterherlaufen, Jesus zuhören, im Auftrag von Jesus Wunder tun, das wird jetzt aufhören. Das wird es in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr geben. Wie das Ganze aber aussehen wird, da hat Petrus noch überhaupt keine Ahnung. Da hat er noch überhaupt keine Vorstellung. Und sein größter Wunsch in diesen unsicheren Zeiten ist: Jesus, lass mich bitte bei dir sein. Und ich glaube, das ist ein unmenschlicher Wunsch. Ich glaube, menschlich wäre, oh, die Situation verändert sich, ich muss mich vorbereiten. Ich muss vorsorgen. Ich muss schon mal präventiv handeln, dass wenn das Unvorhersehbare eintritt, ich doch noch Möglichkeiten habe, was zu tun. Und nichts davon passiert bei Petrus. Petrus sagt nur, ey, die Zeiten sind unsicher, ich weiß nicht, was kommt. Jesus, bitte geh nicht weg. Oder wenn du weggehst, nimm mich mit. Lass mich bitte ganz nah bei dir sein. Er weiß, kein besserer Ort als in deiner Nähe, Jesus. Nirgendwo sonst. Und mir ging es in der Vorbereitung, so wie es Josi in der Geschichte mit Johannes 6 gegangen ist, mit diesen Versen. Das hat mich voll getroffen, weil ich gemerkt habe, dieser Text redet gerade in meine Situation. Wir leben gerade in unsicheren Zeiten. Und ich glaube, die Zeiten sind so unsicher und so ungewiss, wie ich sie persönlich noch nicht bewusst erlebt habe. Da ist Corona. Und ich muss euch sagen, verzeiht meine Ausdrucksweise, ich habe die Schnauze voll von Corona. Ja, unser Leben ist gerade wieder halbwegs normal. Wir können hier ohne Maske sitzen und wir können wieder mitsingen. Aber die Zahlen gehen wieder hoch, die Menschen und die Politik diskutiert wieder. Und ich merke, ich habe die letzten 2 Jahre noch nicht verdaut. Ich komme da gerade kräftemäßig nicht hinterher. Und ich merke auch immer mehr, unsere Gemeinde hat die letzten 2 Jahre noch nicht verdaut. Wir sind hier gut und aktiv durchgekommen, ja, aber die Delle ist deutlich sichtbar und ich fühle mich so machtlos und ich fühle mich so müde. Und die Vorstellung, dass das im Herbst jetzt wieder losgeht, ich mag nimmer. Dann ist da der Ukraine-Krieg und auf einmal kommt mir Krieg so nahe wie noch nie in meinem Leben. Und meine Angst vor einem dritten Weltkrieg ist so groß wie noch nie. Es lachen vielleicht ein paar der Älteren von euch innerlich, so die den Kalten Krieg miterlebt haben, wo die Uhr noch viel näher an der 12 war. Ja, aber für mich ist es zum ersten Mal real. Ich habe mich neulich mit meinem 16-jährigen Sohn unterhalten, der mir seine Angst geschildert hat, wenn das weiter in den Westen rückt, dass er in den Krieg muss. Meine Söhne in den Krieg ziehen. Wird mir schlecht. Das macht mir Angst. Und dann kommt die Inflation. Ja, und ich weiß, Inflation ist was Normales, dass die Güter des alltäglichen Lebens jetzt teurer sind als früher. Als ich, der niedrigste Preis für eine Kugel Eis in meiner Kindheit waren 50 Pfennig. Für die Jüngeren unter uns, das sind 25 Cent. Da kriegst du heute noch nicht mal die Hörnchenspitze für. Aber das ist völlig normal, dass diese Dinge teurer werden, weil die Löhne steigen ja auch und so weiter. Aber seit ein paar Monaten merke ich, dass sich der Inhalt meines Einkaufswagens von meinem Kontostand komplett losgekoppelt hat. Es sind mehrere Monate jetzt, wo unser Haushaltsgeld nicht gereicht hat. Ich bin wenig Fahrer, aber mich graut vor jeder Tankfüllung. Mir graut vor der nächsten Gasabrechnung. Und ich bin noch weit entfernt von Panik. Aber es fühlt sich doch irgendwie komisch an. Und dann denke ich weiter, wenn es nicht nur mir so geht, sondern auch den Leuten hier in der Gemeinde, was macht das mit unserer Gemeinde, was macht das mit unseren Gemeindefinanzen, was macht das letztendlich vielleicht mit meinem Job, was macht das mit? Und ich merke, die Zeiten sind unsicher. Jesus, wo gehst du hin? Ich will bei dir sein. Ich will in diesen unsicheren Zeiten, Jesus, bei dir sein, in deiner Nähe. Das lerne ich aus diesem Text. Corona, Ukraine, Inflation. Jesus, wo gehst du hin? Lass mich bei dir sein. Versteht mich nicht falsch. Ich bin ein großer Freund davon, vorzusorgen, vernünftig zu handeln, planvoll zu handeln, nachzudenken. Es geht hier um die Reihenfolge. Es geht um die Rangfolge. Verfalle ich zuerst in den Panikmodus oder gehe ich zuerst zu Jesus? Ich will in diesen unsicheren Zeiten zu Jesus gehen und mehr auf meine Knie gehen und beten und ihm meine Sorgen, meine Nöte und diese Welt hinlegen, weil sie da am besten aufgehoben sind. Ich will in diesen unsicheren Zeiten zu Jesus gehen und in sein Wort gucken und mir seine Zusagen für mein Leben, für meine Zeit, für diese Welt angucken, wer hier die Hosen anhat, wer die Welt in seiner Hand hält. Und ich will in diesen unsicheren Zeiten zu Jesus gehen, zu meinen Geschwistern, hier in die Gemeinde, und ich will mich von Ihnen korrigieren lassen, ausrichten lassen. Ich möchte mit euch zusammen gucken, wie wir als Gemeinde zu Gottes Ehre durch diesen unsicheren Zeiten gehen, denn da ist Jesus voll da. Wie sieht's mit dir aus? Wo gehst du hin in unsicheren Zeiten? Was ist dein Anlaufpunkt? Und ich möchte dir Mut machen. Mach's wie Petrus und sei bei Jesus. Das Zweite, was wir hier lernen, ist, achte darauf, was du Gott versprichst. Achte darauf, was du Gott versprichst, denn er könnte dich eventuell beim Wort nehmen. Petrus sagt ja, Herr, ich gebe alles für dich. Ich würde sogar für dich sterben. Und am Anfang sieht es ja auch richtig gut für ihn aus. Also im Garten Gethsemane, Jesus soll verhaftet werden. Wer zieht das Schwert? Petrus. Und an der Aktion mit Malchus merkt man, Fischer sollten die Finger vom Schwert lassen. Mehr als ein Ohr filetieren, dafür reicht's nicht. Aber Petrus wusste, wer das Schwert zieht, kann auch durch das Schwert sterben. Und er geht dieses Risiko ein. Er ist auf einem guten Weg, das zu halten, was er Gott versprochen hat. Und er wird sein Wort halten, knappe 30 Jahre später. Aber vorher fällt er erstmal gewaltig auf die Nase. Er scheitert an einer Pförtnerin, an irgendwelchen Dienern und irgendwelchen Mägden und steht nicht zu diesem Herrn, für den er eben noch sein Leben geben wollte. Unglaublich. Und wir sollten uns das mal fragen, was versprichst du Jesus so den lieben langen Tag? Wenn du hier Mitglied in unserer Gemeinde bist, dann hast du schon unzählige Male unser Mitgliederbekenntnis laut mitgesprochen. Und das hat es in sich. Da versprichst du Gott Dinge. Wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du irgendwann in irgendeiner Form dein Leben mal Jesus gegeben und hast ihm gesagt, du sollst mein Herr sein. Ich gebe dir die Verfügungsgewalt über mein Leben. Weißt du, was du da versprochen hast? Und ich wollte eigentlich jetzt beim Lobpreis auf die Texte nochmal achten, um das konkret aufzugreifen, aber die Musik war so schön, habe ich es vergessen. Wir singen hier Lieder jede Woche, die auf der einen Seite Gott loben, aber auf der anderen Seite wir ihm auch immer wieder in diesen Liedern Versprechungen machen. Und das ist voll gut. Ich bin ein Riesenfan davon, Gott das Leben hinzulegen mit allen Facetten und allen Bereichen. Aber wenn wir es tun, dann sollten wir es bewusst tun. Denn wir müssen dabei zwei Dinge beachten. Das eine ist, bist du in der Lage, das auch einzulösen, was du ihm versprichst? Also nicht nur in der Lage von den Fähigkeiten her, sondern auch vom Wollen her. Petrus war nicht dazu in der Lage. Und bei mir ist es so ein Thema, ich sage immer so ein bisschen aus Spaß, wenn Gott mich in der Mission haben will, dann muss er schon enorm deutlich reden. Und wenn ich solche Videos von Müller sehe, merke ich das immer noch mal mehr. Da sträub ich, bewundere die, aber ich bitte nicht. Und dieses Gebet, was ich gesprochen habe vor ein paar Jahren, ganz bewusst, Jesus, du darfst mich überall hinschicken. Ich gehe überall hin, wann du willst, wohin du willst. Das hat mich Monate gekostet, weil ich überlegen wollte, kann ich nach Malawi oder noch schlimmer, kann ich nach Japan oder kann ich nach Sachsen? Das habe ich schon durch. Aber ja, ihr versteht, was ich meine. Also dieses fremdsprachige Ausland, andere Kultur. Und ich wollte, wenn ich es ihm verspreche, wollte ich mir sicher sein, dass ich es ihm auch halten kann. Wenn du Gott etwas versprichst, dann überleg dir, ob du es kannst. Und dann ist nämlich das Zweite, wenn du Gott was versprichst, dann könnte er dich beim Wort nehmen. Tatsächlich. Ich glaube, dass Gott sich über deine Versprechen freut, auch wenn er sie nie einfordert. Das ist so wie mit der Mission bei mir. Ich hab ja die Hoffnung, dass meine Argumente so gut sind, nicht in die Mission zu müssen, dass sie auch Gott überzeugen. Ja? Und dass er sich denkt, oh, voll schön, dass der Christ in die Mission gehen würde, aber der ist so eine Kartoffel, der ist so schlecht im Sprachenlernen, der macht mir dann nur noch mehr kaputt, komm, bleib in Deutschland. Und er freut sich über meine Bereitschaft. Das ist meine Hoffnung. Und das kann bei dir genauso sein. Du versprichst Jesus was, du legst es ihm hin, er freut sich darüber und das war's. Es kann aber auch sein, dass er dich sendet. Es kann sein, dass er dich beim Wort nimmt. Und der Heilige Geist ist eine ganz gefährliche Sache. Der liebt es nämlich, dein Leben durcheinander zu bringen, wenn du ihn dazu einlädst. Also, pass auf, was du ihm versprichst. Er könnte dich beim Wort nehmen. So, aber was ist, wenn du jetzt doch leichtfertig warst, was versprochen hast, was du nicht gehalten hast oder in irgendeiner anderen Art und Weise gescheitert bist? Was macht das mit dir? Wie gehst du damit um, wenn du scheiterst? Und wie geht Gott damit um, wenn du scheiterst? Unser Text berichtet hier keine Reaktion von Petrus. Der bricht ab an dem Punkt, wo der Hahn kräht. Aber wenn wir in die anderen Evangelien gucken, zum Beispiel bei Matthäus, wissen wir, dass Petrus bis ins Mark erschüttert war. Der war fix und fertig. Er ging fort und weinte bitterlich, übersetzt Luther. Ich würde es heute sagen, der heult wie ein Schlosshund. Der flennt sich die Augen aus. Der ist erschüttert, was da schiefgegangen ist. Und das finde ich total gut. Ich glaube, dass dieses Erschüttertsein über mein eigenes Scheitern, dieses Entsetztsein darüber, was da jetzt schiefgegangen ist, eine angemessene Reaktion ist. Gleichgültigkeit im Sinne von, ach ja, ist schiefgegangen, Jesus ist ja dafür gestorben, passt schon. Ich glaube, wenn wir so reagieren, dann haben wir nicht kapiert, wie tödlich Sünde ist. Dann haben wir nicht kapiert, wie schlimm Ungehorsam für Gott ist. Dann haben wir vielleicht in letzter Konsequenz nicht kapiert, was das Kreuz bedeutet, weil wir so den Kreuzestod Jesu klein machen. Betroffen sein ist eine angemessene Konsequenz auf unser Scheitern. Aber wenn wir da stehen bleiben, uns in Selbstmitleid suhlen, arm Sünderlein spielen und den Kopf nicht mehr hochkriegen, wäre das genauso schlimm. Auch dann haben wir was nicht verstanden, dann haben wir nämlich Gnade nicht kapiert. Petrus bleibt da nicht stehen. Der verschanzt sich danach, nach dem Tod Jesu. Aber dann kommen die Frauen vom leeren Grab und sagen, ey, wir haben unseren Herrn gesehen. Petrus legt nicht den Kopf auf die Hände und sagt, nee, alles wurscht, ich hab doch versagt. Nee, aus dem Weg hin zum Grab, hin zu Jesus. Am See Genezareth. Er ist auf dem Boot, der Auferstandene am Ufer. Was macht er? Ausziehen ins Wasser, hin zu Jesus. Er bleibt nicht in seinem Selbstmitleid verhaftet, sondern er richtet sich neu auf Jesus aus. Das ist auch das, was wir tun müssen. Ich weiß, dass die natürliche Reaktion von Scheitern ist Flucht. Wenn ich scheitere, wenn ich sündige, dann will ich nicht mehr beten, dann will ich nicht mehr Bibel lesen, dann will ich nicht in der Gemeinde Gott loben, weil ich mich schäme, weil ich denke, ich kann doch so Gott nicht unter die Augen treten. Natürlich, aber falsch. Die einzig richtige Verhaltensweise auf Scheitern ist hin zu Jesus. Denn wir gucken jetzt mal, wie Jesus mit dem Scheitern umgeht. Und das Erste ist, er sagt es voraus. Noch ehe der Hahn wirst du. Du kannst Jesus mit deinem Scheitern nicht überraschen. Du kannst ihn enttäuschen, das glaube ich ja. Aber der wird nicht dastehen und sagen, also, das hätte ich vom Christian nie gedacht. Also, dass der so oft ist, also nee. Nee, der kennt mich. Der kennt mich besser, als es mir manchmal lieb ist. Und er rechnet damit. Er sagt es voraus. Er weiß es. Er kennt mich. Und wie geht Jesus dann nochmal mit Petrus um? Genau, er verwirft ihn, sägt ihn ab und setzt Johannes als neuen Leiter ein. Und dann baut er seine Kirche auf Johannes auf. Nein, natürlich nicht. Ja? Er geht mit ihm in die Seelsorge und zwar richtig intensiv. Johannes 21, könnt ihr nachlesen. Liebst du mich? Diese Frage, die immer wieder kommt. Und dann richtet er ihn auf und dann setzt er ihn wieder ein. Und dann gebraucht er diesen gescheiterten Menschen, um seine Botschaft in die ganze Welt zu tragen. So geht Jesus mit Sündern um. So geht Jesus mit Leuten um, die scheitern. Nichts, was du tust, nichts, was du lässt, kann Jesus daran hindern, dich zu lieben, dich zu gebrauchen und dir zu vergeben. Nichts, was du tust, sagst, denkst oder eben nicht sagst, nicht tust, nicht denkst, kann Jesus daran hindern. Kinderstunde, oder? Das erzählen wir schon von klein auf. Weil, hast du hoffentlich schon mal gehört hier. Aber ist es in deinem Herzen, in der Situation, wenn du scheiterst, ist es dir vom Hirn ins Herz gerutscht, dass du weißt, in deinem Scheitern, in deinem Versagen, in deinem Nichtgenügen, kann nichts und niemand Jesus hindern, dich zu lieben und anzunehmen. bleibt noch zum Abschluss der Ausblick. Woher kommt dieser krasse Wandel von Petrus? Vom heulenden Häuflein Elend zu dem, der vor 5000 Menschen steht und predigt, der sich vom Hohen Rat auspeitschen lässt, von den Römern einsperren lässt und am Ende für seinen Glauben stirbt. Wie geht das zusammen? Das geht nur und ausschließlich durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist heiligt Petrus. Der nimmt sein Wesen, was vorher schon vorhanden war, und heiligt es und befähigt ihn, zu predigen, zu bekennen, zu bezeugen, Kirche zu bauen und sich als Werkzeug Gottes zur Verfügung zu stellen. Das geht nur durch den Heiligen Geist. Und einer der wichtigsten Verse in der Bibel ist Philipper 2, Vers 13. Der Heilige Geist bewirkt nicht nur, dass wir es auf die Kette bekommen, sondern dass du es überhaupt auf die Kette bekommen willst. Dass du überhaupt Lust hast, wieder aufzustehen nach einem Scheitern. Dass du überhaupt Gott gehorchen möchtest. Dass du überhaupt sagst, für dich tue ich alles. Das ist der Heilige Geist, der dich dahin bringt. Ohne den geht es erst gar nicht los. Aber Moment. Bei Petrus passt es jetzt wunderbar. Nämlich da in dem Hof vom Tempel, da war der Heilige Geist dann noch nicht wirklich bei Petrus. Und später kommt er dann und dann geht alles ab. Ole, ole. Passt. Aber wenn du jetzt scheiterst, du hast doch schon den Heiligen Geist. Der wohnt doch schon in dir. Warum scheiterst du dann jetzt trotzdem? Du bist doch eigentlich schon in diesem Status von Petrus, wo es durch die Decke gehen müsste. Wir lernen hier wieder zwei Sachen. Nur weil der Heilige Geist in dir wohnt, heißt das nicht, dass du nicht mehr scheiterst. Perfektion werden wir im Himmel haben. Vorher nicht. Und auch da ist Petrus ein Paradebeispiel dafür, dass man mit dem Heiligen Geist noch Mist baut. Beim sogenannten antiochenischen Zwischenfall, könnt ihr in Galater 2 nachlesen, da ist er in Antiochia mit den Heidenchristen, isst er, hat Gemeinschaft mit denen. Dann kommen Judenchristen dazu und auf einmal will Petrus mit diesen Heidenchristen nichts mehr zu tun haben. Und er verleugnet damit die freimachende Wahrheit des Evangeliums. Paulus regt sich da tierisch drüber auf und wäscht Petrus voll den Kopf. Auch ein Petrus voll des Heiligen Geistes macht Fehler. Und da gibt es noch eine zweite Geschichte, die steht nicht in der Bibel, aber sie ist sehr schön. Als Nero anfängt, die Christen in Rom zu verfolgen, 64 nach Christus, flieht Petrus aus Rom, um sein Leben zu retten. Und er kommt aus der Stadt raus. Und auf dem Weg raus kommt ihm Jesus entgegen. Und Petrus fragt den Herr, wohin gehst du? Und Jesus guckt ihn an und sagt, wenn schon der Hirte meine Schafe verlässt, dann muss ich wohl zurück in die Stadt, um nochmal für sie zu sterben. Petrus merkt, oh, dreht sich um, geht zurück und stirbt für seinen Herrn in Rom. Auch da hat Petrus Dinge nicht auf die Kette gekriegt. Und Jesus hat es möglich gemacht. Und das Zweite ist, der Heilige Geist ist und bleibt dein Ticket dafür, dass du überhaupt Jesus ähnlicher werden willst. Und dass du es schaffst, in kleinen Schritten, in kleinen Bereichen, ist der Heilige Geist deine einzige Chance dafür. Ihr erinnert euch an Josi am Anfang? Wie wäre diese Geschichte weitergegangen? Ich hoffe, dass der in seinem Scheitern von seinen Jugendleitern aufgefangen worden wäre. Mit einem guten Seelsorger, der das mit ihm nochmal beackert hat. Ich glaube, Josi wäre danach deutlich barmherziger geworden mit Menschen, die mit ihrem Glauben ringen und mit ihrem Zeugnismut. Und ich glaube, dass Gott ihm eine ganz wichtige Lektion gelehrt hätte und danach seinen Weg mit Josi weitergegangen wäre. Wo ist der kleine Josi bei dir? Wo ist Petrus bei dir? Was möchtest du Gott versprechen, ganz bewusst? Wie gehst du mit Scheitern um? Und wohin flüchtest du dich in unsicheren Zeiten? Und wie schaut's aus mit dem Heiligen Geist und dir? Wie kann da noch mehr Raum in deinem Leben kommen? Amen.